Jesus, wir preisen dich, wir loben dich heute Nachmittag. Du bist ein großes Wunder Gottes. Du bist das der A und O, Alpha und Omega. Du bist der Erlöser, du bist unser König. Halleluja, ich preise dich, Herr Jesus. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Gott möge uns segnen. Ich habe heute ein gutes Thema. Ich frage mich selbst, warum bin ich da? Warum sind wir da? Wozu hat Gott uns geschaffen? Was hat er sich gedacht, als er dich entworfen hat, als er dich in diese Welt gerufen hat und in diese Welt setzen lassen? Was hat er sich gedacht? Er hat sich was gedacht. Wir sind für einen bestimmten Zweck da. Warum sind wir geschaffen und wozu? Das ist meine Frage. Wir werden der Geschichte ein bisschen nachgehen. Ich lade dich ganz herzlich ein für Freitag. Wir werden gute Themen haben dieses Wochenende. Wie segnet uns Gott? Wenn Gott uns schon will, dann muss er auch etwas für uns tun. Er muss uns segnen. Und wie segnet er uns? Wann segnet er uns? Was sind die Voraussetzungen, um gesegnet zu werden? Das werden diese Gedanken sein. Und die nächsten Themen werden sein dann am Samstag. Lerne das Leben. Das Leben will gelernt werden. Das lernst du nicht in der Schule. Du lernst in der Schule lesen und schreiben, rechnen, vielleicht wissen ein paar Künste. Aber wie lebt man richtig? Das lernt man nicht. Das musst du draußen lernen, irgendwo entdecken, selber herausfinden und dann in die Gemeinde kommen und dir was sagen lassen vom Wort Gottes her. Wie lebe ich? Jesus sagt, lernet von mir. So, das wird das Thema sein. Und kommenden Sonntag werden wir noch mit dem Gebet ein Stück weit weitermachen. Das richtige Beten. Was ist das richtige Beten? Das richtige Beten ist nicht viele Worte machen. Das richtige Beten ist sehr knapp. Denk an das Vaterunser. Erste Bitte, zweite Bitte, dritte Bitte, vierte Bitte, fünfte Bitte, Bitte, sechste Bitte und dann die siebte Bitte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das, wie man beten. Gar nicht so viele Worte machen. Die Verfassung des Herzens ist so wichtig. So, warum sind wir da? Was hat Gott mit der Schöpfung vorgehabt? Warum hat er die Schöpfung überhaupt geschaffen? Wenn er wusste sowieso, dass der Teufel kommt und dass der Teufel die Menschen verführt. So, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Wenn es einen Gott gibt und wenn er allwissend ist und alles kann und so weiter, warum hat er es zugelassen, dass der Teufel die Menschen verführt? Der hätte den Teufel gar nicht schaffen müssen. Wo kommt der Teufel her? Schon da ist eine ganz große Frage, was die Theologen bis heute nicht richtig beantworten können. Der Mensch. Und das mache ich gleich von vorne weg. Was hat sich Gott gedacht, als er mich geschaffen hat? Gott braucht einen Stellvertreter. Und der Stellvertreter Gottes hier auf Erden ist nicht der Papst. Das sind nicht die Könige und die Mächtigen. Nein, das bist du und ich. Wir sind Gottes Stellvertreter. Stellt euch mal das vor. Du vertrittst Gott, du repräsentierst Gott, du bist Gottes Vertreter auf diesem Planeten Erde. Da, wo du wohnst, in deinem Kiez, in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deiner Sippe, in deiner Nachkommenschaft. So. Gott wollte, dass alle Menschen Gottes Stellvertreter sind, dass sie sich auch so verhalten, sich benehmen wie Gottes Stellvertreter. Überleg einmal, du bist Gottes Stellvertreter, Gottes Repräsentant. So, muss nicht viele Worte machen. Jeder Gläubige von uns ist ein König und ein Priester. Und so sollten wir anfangen zu leben, wie Könige und Priester. Und sich auch so benehmen, wie Könige und Priester. Und nicht wie Bettler, wie Lumpen, oder wie Penner, oder was weiß ich wie. Wir sollen uns wie Könige benehmen, würdevoll. Wir repräsentieren Gott. Und wenn Gott wirklich in dir ist, und Jesus in dir ist, und der Heilige Geist in dir ist, und die Gottheit in dir ist, dann benimm dich auch so. Der Alexander der Große, der zu dem wurde ein Dissident gebracht, der also flüchtig wurde und die Armee verlassen hat, den hat erwischt unterwegs irgendwo, und dann hat man den zum Alexander den Großen gebracht. Und dann sagte Alexander, wie heißen Sie? Dann sagte Alexander, pfui Teufel, entweder sind Sie wie Alexander der Große oder Sie benehmen sich. Und du benimmst dich wie Alexander der Große oder du bist ein toter Mann. Und mach mir meinem Namen keine Schande. Und in meiner Bibel heißt es einmal, euretwegen wird Gott gelästert, weil wir uns nicht wie Alexander der Große, nicht wie Jesus uns benehmen. Wir benehmen uns manchmal wie der Teufel. Natürlich in der Gemeinde sind wir ganz heilig und ganz fromm und da strahlen wir, sind happy. Aber zu Hause, da fluchen wir, da schimpfen wir, da regen wir uns auf. Lass uns ganz ehrlich sein. Dann machst du nur die Fenster zu, dass niemand sieht und hört und riecht. So ist es bei vielen Christen. Weißt du, was nützt es, wenn wir zu Hause, wenn wir in der Gemeinde draußen, in der Gesellschaft lieber den starken Mann spielen und zu Hause Mäuse sind und verkriechen uns beim Toffelhelden und der Schürzenjäger? Lass uns ganz ehrlich sein. So wie wir innen drin sind, zu Hause, so sollten wir auch draußen sein, am Arbeitsplatz, Oder so wie wir draußen am Arbeitsplatz sind, so sollten wir auch zu Hause sein. Als Manager, als Unternehmer, als Aktionäre, als, ja, die haben alles im Griff. Als Herrscher. Und wir sollen die Welt beherrschen. Und das war der Auftrag, wozu Gott die Menschen geschaffen hat. Füllt die Erde, macht die Erde euch untertan. Das ist Gottes Auftrag mit uns. Also deswegen bist du da, dass du die Erde beherrschst, dass du die Erde kontrollierst, dass du deine Umgebung kontrollierst und dich nicht kontrollieren und beherrschen lässt. Du solltest herrschen. Das ist Gottes Berufung mit uns Menschen. Viele Leute suchen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und ich sage es dir, klipp und klar, du sollst herrschen. Und zwar zuerst mal über dich selbst. Wer sich selbst beherrschen kann, der kann Städte und Könige, Reiche beherrschen. Aber die meisten Leute können sich selbst nicht beherrschen. Schon beim Essen. Noch eins drauf. Und noch eins drauf. Weil er so gut geschmeckt hat. Ja. Lass uns ganz ehrlich sein. Wir sollten uns überall beherrschen können. Und genau unsere Grenze wissen. Was ist unsere Grenze? In Wien, da war ein Hofprediger, der hat immer gegen Alkohol und das, die ganzen Trinkgelade gewettert. Und da kommt so ein Bediensteter vom Hof, Königshof oder Kaiserhof, kommt vorbei und sagt, Pastor, wie viel darf ich trinken? Dann sagt er, kein Problem, trinken Sie das Maß eines Ochsen. Und weißt du, was ein Ochse trinkt? Schon x Liter, also mehrere Liter. Und dann sagt er, wieso so viel wie ein Ochse? So viel trinke ich gar nicht. Dann sagt er, der Ochse weiß, wann er aufhören muss. Und das ist seine Grenzen kennen, sich beherrschen. Macht euch die Erde untertan. Wir sind Könige und Priester. Und der Teufel hat den Menschen verführt und verdorben, dass der Mensch auf die Schlange, auf das, worüber er herrschen sollte, beherrscht wurde. Die Schlange. Oh, das ist gut anzusehen. Der Mensch wurde nicht von einem Drachen verführt oder von einem Engel, sondern von einer Schlange, die kriecht, die nicht einmal Füße hat, nur einen Schwanz und so krabbelt. Und von so einem Wesen wurde der Mensch verführt, worüber er Herr sein sollte. Also du sollst Herr sein. Und was hat der Teufel aus unserer Gesellschaft heute gemacht? Sklaven und Knechte, Obrigkeitshörige. Oh, das steht in der Zeitung. Oder das hat das Fernseher gesagt. Oder es steht im Lexikon. Da kann so viel im Lexikon stehen. Es muss nicht alles wahr sein. Früher stand so viel im Lexikon und es ist inzwischen gar nicht mehr wahr. Da haben sie im Lexikon geschrieben, Atom ist unspaltbar. Bis da irgendjemand kam, das glaube ich nicht ganz. Wir arbeiten daran und wir werden es schaffen. Kernspaltung. Ja, und das haben sie gemacht. Oder der Teufel hat die Menschen so weit dekretiert, dass sie geistig Unterdrückte sind. Menschen zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Klasse unter fernen liefen. Der Teufel hat den Menschen Sand in die Augen gestreut und sie verblendet und verdummt, dass sie nur noch die Augen reiben und gar nicht mehr durchblicken in ihrem Leben. Der Teufel hasst wissende Menschen. Und deshalb, wenn die Diktatoren irgendwo hinkommen, das Erste, was sie tun, ist die Oberklasse, die Wissende, die werden umgebracht, vernichtet. So, der Teufel hat Angst vor wissenden Menschen. Über Dumme kann er herrschen. Und deshalb, meine lieben Geschwister, es ist so wichtig, dass wir intelligent werden. Am Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde, steht in der Bibel. Geistig Unterbelichtete, Menschen, die ihre Bibel nicht kennen, die leben wie im dunklen Mittelalter. Und im dunklen Mittelalter lebten die Leute dumm. Die durften die Bibel nicht lesen, die durften auch keine gescheite Predigt hören. Und wenn sie eine Predigt gehört haben, die war in Lateinisch und da konnte nur noch Amen sagen. Verstehst? Wie gesegnet bist du heute? Du kannst heute in Deutsch hören, in deiner Muttersprache sogar. Halleluja! So, Leute, die keine Bibel lesen und nicht einmal eine besitzen, und es war damals so, die haben keine Bibel gehabt, 1500 Jahre, und die wurde noch Lateinisch gelesen. Aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Und ganz besonders die Katholiken haben immer wieder versucht, dass keine Bildung unter das Volk kommt, dass das Volk dumm gehalten wird. Ich denke nur an die Zahnradfabrik in Passau. Die Zahnradfabrik hat gesagt, wir brauchen Ausbildung, wir brauchen Bildung, wir brauchen Schulen, weiterführende Schulen. Und da hat die katholische Kirche sich so eingesetzt, dass die Bildung dort nicht hinkommt. Aber die haben das trotzdem gemacht. Aufklärung. Aufklärung ist so wichtig, auch im geistigen Bereich. Wir werden auch heutzutage in der Christenheit, die Christenheit verdummt langsam, ich muss es sagen, ob es einem passt oder nicht, die verdummt. Da werden die ganzen Sachen, was heute zutage angeboten wird, so Rimmidimmi, Tanzveranstaltungen, Konzerte, wo es raucht und blitzt und donnert und kracht. Verstehst? Und das soll gesegnete Erweckungsversammlung sein. Weißt du, was Erweckung ist? Dass du nicht mehr schlafen kannst. Dass du sagst, was ist mit mir los? Mit mir stimmt was nicht. Bin ich krank? Bin ich noch normal? Was ist mit mir los? Dass wir nachdenken. Der Teufel will eines nicht, dass wir nachdenken. In dem Moment, wo wir anfangen nachzudenken, mal stille, dass du mal stille bist und mal deinen Mund hältst und nicht immer plapperst und betest und jauchst und jubelst und was weiß ich. Nein, ganz stille. Herr, rede. Dein Knecht hört. Das ist, was Gott will. Aber das will der Teufel nicht. Der Teufel will, dass du voll auf Trab bist, jagst und nicht zum Denken kommst. Warum sind wir da? Was ist der Grund? Was ist der Sinn der ganzen Schöpfung? Ich mache mir so viele Gedanken. Habe immer mir so viele Gedanken gemacht. Weißt du, dann sehe ich die Schöpfung, so eine perfekte Organisation, alles so wunderbar abgestimmt. Eins greift ins andere. Wenn es eins nicht mehr da ist, kommt das andere nicht mehr. Wenn die ersten Bienen sterben, verstehst du, dann stirbt die ganze Natur. Ja. Ein großartiger Künstler ist hier am Werk gewesen, der also planmäßig und wunderbar gemacht hat und nichts dem Zufall überlassen. Ich sag euch, Geschwister, Gott hat in unserem Leben nichts dem Zufall überlassen. Alles ist gewollt und ganz bestimmt geplant. Auch deine Fehler sind von Gott geplant. Ohne diese Fehler wärst du gar nicht hier. Ohne diese Dummheiten hättest du kein schlechtes Gewissen, hättest Gott noch gar nicht viel gefragt und so weiter. Bis ins Detail ist alles geplant. Und da ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Wenn ich schon die Erdachse denke, da ist alles so genau berechnet. Wenn die Erdachse nur ein bisschen anders stehen würde, dann würde bei uns Winter und Sommer verrückt spielen. Das spielt jetzt schon ein bisschen verrückt, zwar aber noch nicht so schlimm. So, es ist ein großer Meister mit einem großen Plan, mit einer großen Vision am Werk gewesen, als er diesen Kosmos, diese Welt, das Universum, dich und mich geschaffen hat. Was hat Gott mit uns vorgehabt? Was war seine Idee für dein und mein Leben? Und jeder hat eine ganz andere Bestimmung. Der eine hat für das eine Bestimmung, der andere für das. Michelangelo wurde einmal gefragt, als er vor ihm ein so Marmorklotz dastand, was wollen Sie daraus machen? Dann sagte er, ich habe eine Idee. Und Michelangelo hat nicht nach einem Plan gearbeitet, dass er eine Skizze gemacht hat und was. Er hat eine Idee in seinem Herzen gehabt, in seinem Geist. Und dann hat er gesagt, ich schlage mal hier was weg und mal dort was weg. Das ist, was er gemacht hat. Ich schlage hier mal was weg und dort. Und genauso ist der liebe Gott. Der hat eine Idee mit uns. Und auch schlägt er mal da was weg und mal da was weg. Heute da und morgen da. Und am Schluss ist dieser junge David entstanden. Verstehst? Manchmal schlägt der Herr da was weg. Da muss er was loslassen und da muss los. Und manchmal hast du Angst, mein lieber Gott, was bleibt noch von mir übrig? Ich bin schon so dünn. Verstehst? Ich schlag nur das weg, was nicht hingehört, hat Michelangelo gesagt. Ich schlag nur das weg, was nicht an diesem Klotz hingehört. Diese wilden Triebe, diese ausgewachsen. Und er sah die Skulptur immer fertig vor seinem Auge. Und das ist ein großer Künstler. Und so ist auch Gott. Der liebe Gott hat keine Skizze, keinen Plan. Aber er schlägt da was weg und da was weg, was nicht in unserem Leben nicht mehr hingehört. Wo wir erwachsen sind, wo wir drüber hinweg schon gegangen sind. Gott hat mit uns einen Plan, einen ganz genialen Plan. Alles in der Schöpfung Gottes ist noch auf einen Punkt fixiert, und zwar auf Jesus. Alles in unserem Leben, ihr Lieben, ist auf Jesus fixiert. Du und ich, ob wir es glauben oder nicht, jeder Mensch auf diesem Planeten ist auf Jesus fixiert. Dass Jesus rauskommt, dieser junge David, wie bei Michelangelo, dass dieser Jesus aus deinem Leben rauskommt. Und alles, was da nicht hingehört, muss weg, 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 weg. Bis Jesus an unserem Leben sichtbar wird. Alles ist für Jesus geschaffen. Die ganze biblische Offenbarungsgeschichte, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, vom ersten Blatt der Bibel bis zu den Evangelien, ist alles auf Jesus gerichtet, prophezeit, auf Jesus hingewirkt. Der ganze Stammbaum. Und da ist immer wieder, sind viele Könige umgebracht worden und immer wieder ein Rest übrig geblieben. Und aus diesem Rest ist Jesus nachher entstanden. Das in der Geschichte der Könige von Israel oder Juda, da ist nur ein einziger Junge, kleiner Junge übrig geblieben. Da sind alle Könige ermordet worden, nur der kleine Junge ist übrig geblieben. Aber durch diesen Jungen hat sich wieder dieser Stammbaum Davids weiter sich fortgepflanzt. So, alles ist auf Jesus geschaffen, auf Jesus fixiert. Jesus ist der ganze Zweck der Schöpfung. Von ihm, zu ihm, durch ihm und so weiter lesen wir, ist alles gemacht worden. Was gemacht worden ist? Er ist das Wort, heißt es, und alles wurde durch das Wort geschaffen. In Kolosser Kapitel 1, Vers 15 lese ich, durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne, Herrschaften, Fürstentümer oder Obrigkeiten, es ist alles durch ihn und zu ihm gemacht. Alles wegen Jesus. In Jesus laufen alle Fäden zusammen. Hier verwirklicht Gott seinen Traum, seine Idee. Er wollte einen Menschen schaffen. Lasset uns Menschen machen. Und hier in Jesus wird der wahre Mensch kreiert. Nicht der Adam. Nicht der Adam ist der wahre Mensch, sondern Jesus. Adam war mal nur die Vorlage. Und Adam war nur das Prototyp oder das, so ein Beispiel. So wird ein Mensch aussehen, so soll einer aussehen. Aber Adam hat es nicht geschafft. Und wir haben in der Bibel, wenn du den Römerbrief liest, wir haben den ersten Adam und den zweiten Adam. Und die Bibel spricht von dem zweiten Adam. Durch den ersten Adam kam Sünde in diese Welt, kam der Fluch, kam die Verdammnis, kam der Tod in diese Welt. Und durch den zweiten Adam kommt Jesus, da kommt die wahre Existenz Gottes zum Ausdruck. Adam hat den Plan Gottes unterbrochen durch seine Fehlentscheidung, durch diesen Ungehorsam. Die Sünde hat den Menschen ja ein bisschen aus der Reihe gebracht. Muss es sein, denn sonst wären viele Dinge nicht passiert. Auch die Sünde war von Gott zugelassen. Gott hat im Garten Eden zwei Bäume gepflanzt, den einen zur Erkenntnis und den anderen zum Leben. Und hat gesagt, von diesen beiden Bäumen dürft ihr jetzt noch nicht essen. Ihr seid noch nicht so weit. Aber eines Tages werde ich davon essen. Und es ist ein Bild auf Jesus Christus. Die Schöpfung musste korrigiert werden, weil sie ja durch Adam und die Eva und die Schlange und den Teufel ein bisschen durcheinander gewirbelt wurde. Aber das musste sein. Auch diese, der Mensch musste sich in seinem freien Willen entscheiden, für oder gegen Gott. Gehorche ich oder gehorche ich nicht? Denn Gott wollte keine Roboter haben. Du nur, ich mache alles, was du mir sagst. Solche Leute kann der Herr gar nicht gebrauchen, Entschuldigung. Auch wenn es in der Bibel steht, wir sollen Gott gehorchen. Aber Gott will nicht Roboter haben, die nur das tun, was er sagt. Nein, die sollen freien Willen haben, aus freien Stücken ihm dienen, aus freien Stücken Gott loben, aus freien Stücken seinen Weg gehen. Aus Liebe sollen sie ihm dienen. Gott will Wesen haben, die ihm aus Liebe dienen. Und Adam war nur ein Roboter. Der sollte den Garten bebauen und bepflanzen. Das war sein Auftrag. Aber Gott wollte viel mehr, dass er mit ihnen kommunizieren kann, dass Gott Fragen stellen kann, dass er antworten kann. Und Adam, wie ging's dir heute? Was hast du gemacht heute? Wie fühlst du dich heute? So, auch, dass er sich ausdrücken kann. Gott hat uns wirklich wunderbar geschaffen. Er gab uns Willensfreiheit. Er will nicht, dass wir labil sind, sondern dass wir uns nicht verführen und verderben lassen. Er wollte, dass wir unsere Erkenntnis ausleben, unseren Weg gehen, die Prüfungen bestehen und nicht durchfallen. Plan A hat versagt. Und jetzt hat Gott uns Plan B gegeben. Und Plan B ist, du sollst Geist werden, du sollst Mensch werden, du sollst denken. Menesco, der Denkende. Das kommt aus dem indogermanischen Menesco. Der Denkende. Wir sollen denken, wir sollen uns überlegen. Was ist? Ist es gut? Nützt es was? Bringt mir was? Gott hat eine Idee gehabt und hat mit dieser Idee dem Menschen seine Ideale vermittelt und er wollte durch den Menschen seine Ideale hier auf dieser Erde verwirklichen. Der Mensch sollte Gottes Stellvertreter hier auf dieser Welt sein. Und dann kam Jesus. Und durch Jesus hat Gott seinen Plan verwirklicht. Jesus hat sich zuerst mal erniedrigt. Er wurde sogar ja tiefer, als man überhaupt tiefer gehen kann. Ist er tiefer gegangen, hat sich erniedrigt. Was Adam war, das hat Jesus am Kreuz abgehakt, abgelegt. Das Natürliche. Ich will was, ich bin was, ich kann was, ich werde was. Dieser Stolz, diese Arroganz, das ist die Verderbtheit der Menschen. Das, was der Mensch eingebrockt hat, das hat Jesus am Kreuz abgelegt. Den natürlichen Menschen. Der natürliche Mensch ist durch Jesus Christus gestorben. Und jetzt ist der auferstandene neue Adam. Römer, im Römerbrief. Durch die Auferstehung Jesus, jetzt können wir eintreten in ein übernatürliches Leben. In einem Leben, was Gott gefällt. Denn hier, dieses Leben muss es so oder so leben. Da wird dir nichts erspart bleiben. Aber jetzt durch Jesus Christus kannst du ein anderes Leben leben. Kannst im Geist leben. Im Glauben leben. Ja. Der Erlösungsplan Gottes ist nicht dazu gedacht, das Alte zu reparieren oder zu heilen. Nein, sondern etwas Neues ist im Werden. Deshalb heißt es in der Bibel, ist jemand in Christus, hat er Jesus aufgenommen, so ist etwas Neues im Werden. In dem Moment, wo du anfängst, richtig zu glauben, beginnt in deinem Leben was Neues zu werden. Du kannst vergeben, du musst nicht mehr hassen, du kannst demütig sein, du kannst alles schlucken, du kannst, ja, schlimme Sachen ertragen und du kannst siegreich trotzdem leben. Verstehst? So wie Jesus. Gott vertrauen. Gott wirft das alte, alles Adamische in den Abgrund und sagt, Jesus, es ist begraben mit dir. Nur was du neu jetzt von und durch Jesus erlebst und lernst und erfährst, das wird dich auch in der Ewigkeit begleiten. Der Körper, das was du körperlich erwirtschaftet hast, kannst vergessen. Kannst du alles schon in deinem Testament festlegen, das lasse ich dir, das lasse ich der Marie, der Luise, dem Fritz, dem Ludwig, dem Karl. Alle können alles nehmen. Das nehme ich gar nicht mit. Du nimmst von deinem irdischen Leben nichts mit. Nichts mit. Das bleibt hier. Nur das, was du jetzt durch Jesus erwirtschaftet gewonnen und gewonnen hast, das geht mit dir in der Ewigkeit. Das sind die Schätze, die wir sammeln sollen. Liebe. Alles, was du durch Liebe erwirtschaftet hast, durch Frieden und Freude und so weiter. Wir müssen also verwandelt werden in das Bild Jesu. Das ist dieser neue Adam, dieser neue Mensch. Und wir müssen alles, so steht in meiner Bibel, zu einer Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, dass alles so aussehen, wie Jesus aussieht. Er ist das Original Gottes. Nicht nach Adam. Nach Adam, wir sehen es so, wie wir aussehen. Meine Nase, Ohren, Mund, Hände, Füße. Aber nach Jesus sehen wir ganz anders aus. Vollkommen, vollendet. Und wir haben ein ganz anderes Verständnis. Bei Gott zählt nur, meine Lieben, das, was Jesus symbolisiert und darstellt. Nur das, was Jesus in unserem Leben geworden ist. Und deshalb ist die Frage, was wird aus deinem Leben? Wozu bist du da? Und du bist da, um Jesus zu verwirklichen. Im Alltag, zu Hause, in der Familie. Nicht den Teufel, nicht die Gesellschaft und nicht die moralischen Werte, sondern Jesu Werte. Was war Jesus? So sein wie Jesus. Bei Gott zählt nur das, was du von Jesus gelernt hast, was er in dir geworden ist und was wir in ihm sind. Das ist, was bei Gott zählt. Alles andere kannst vergessen. Gar nicht wichtig. Aber wir machen es so wichtig. Oh, das und das. Nein, Humanismus ist bei Gott nicht wichtig. Weißt du, was bei Gott wichtig ist? Jesus. Jesus und nochmals Jesus. In der Ewigkeit werden wir nur an Jesus gemessen. Passt du in diese Norm oder passt du nicht? Bist du so wie Jesus? Warst du so wie Jesus? Das Gericht, deshalb sagt auch die Bibel, Gott richtet niemand. Gott wird nur diese Norm gucken. Passt du so in diese Norm? Gehst du da durch? Oder kommst du da nicht durch? Jesus ist Maß aller Dinge. An ihm wird das ganze Universum gemessen. Du musst dich an ihm, muss jeder vorbei. Und muss sehen, ob er die Größe Jesu hat. Das Format Jesu. Ob er all das gehalten hat, was er uns befohlen hat. Du musst natürlich nicht in allen Dingen vollkommen sein. So weit sind wir noch. Weißt aber, wenigstens das Grundmaß muss stimmen. Der Grund, das Fundament muss stimmen. Und alles, was du aus Liebe zu Jesus getan hast, das zählt. Das zählt. Alles wird vergehen. Glaube wird vergehen. Hoffnung wird vergeben. Weissagen wird vergehen. Alle mögliche Erkenntnis. Alles wird vergehen. Alles, was du gelernt hast, was du gehört hast, wird vergehen. Was bist du aus Liebe zu Jesus geworden? Und das wird im Jenseits belohnt. Und alles andere war nur für dich. Nur für hier. Für dieses Leben. Essen und trinken, arbeiten, sich vergnügen. Ist alles nur für dich. Und die ganze Rummel und die ganze Betriebsamkeit ist alles nur für dich. Aber was ist für Jesus? Hast du das für Jesus getan? Aus Liebe zu Jesus? All diese Werke, werden verbrennen und vergehen. Und ich sag dir, wir machen manchmal viel zu viel für die Religion, für die Gemeinde, für unseren Nachbar, für unsere Freunde, für unsere Geschwister, für unsere Verwandte, für unsere Partner. Die Frage ist, was machst du für Jesus? In der Stille, wo niemand sieht. Aber darum geht es. Im Himmel zählt nur das, was Jesus in uns geworden ist. Ganz einfach. Auf einen ganz einfachen Nenner bringe ich das. Und dort zählt, wenn du einen Menschen für Jesus gewonnen hast, einen Menschen ins Reich Gottes zu Jesus gebracht hast, nicht in die Gemeinde. So viele Menschen denken, sie müssen Leute für die Gemeinde werben, für irgendeinen Verein oder Club. Nein, wir müssen die Menschen zu Jesus bringen. Und mein Auftrag ist, als Pastor, als Prediger, als ein Hirte, ich möchte die Menschen bis zu Jesus bringen, und da müssen sie selber von Jesus betreut, geleitet und geführt werden. Da müssen sie selber laufen, auf eigenen Füßen stehen. Das ist mein Auftrag, die Menschen zu Jesus bringen. Alles andere kann ich vergessen. Und meine Predigt war umsonst, wenn ich die Menschen nur beschwätzt habe, ihnen etwas erzählt habe und sie nicht zu Jesus gebracht habe. Unser Auftrag ist, bringt die Menschen zu Jesus. Und dann überlasst ihm die Ergebnisse und dem Heiligen Geist. Wir sind geschaffen nach der Bibel zum Lob Gottes. Zum Lob Gottes. Du bist geschaffen zum Lob Gottes. Überleg einmal. Das ist unsere Berufung. Und weißt du, wie man zum Lob Gottes wird? Lasst die Menschen eure guten Werke sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen. Strahle Liebe aus, tue Gutes aus Liebe zu Jesus, dass die Menschen sagen, Mensch, so ein lieber Mensch, Gott, ich danke dir, dass der mir über den Weg gelaufen ist. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Dass sie für dich Gott anbeten, dass sie Gott danken. Sie muss der liebe Gott geschickt haben. Verstehst? Solche Dinge, ja. Zum Lob Gottes. Die ganze Bibel dreht sich nur um Jesus. Die ganze Bibel dreht sich um Jesus. Das ganze christliche Leben muss sich um Jesus drehen, nicht um mich und mir und mein und uns. In meiner Bibel heißt, ihr erforscht die Schriften. Und gerade die Schriften sind es, die von mir Zeugnis legen. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Schrift ist es, Zeugnis über mich ablegt. Jesus ist der Baum des Lebens. Er ist alles, was Gott uns geben kann. Du kannst nicht mehr bekommen, als das, was Gott dir durch Jesus Christus schenkt. Bete nicht, Gott schenkt mir Liebe, schenkt mir Geduld. Bete nicht darum und bettel nicht, oh Gott, ich brauche mehr Frieden, ich brauche mehr Kraft, mehr Stärke. Nein, weißt du, was du brauchst? Mehr von Jesus. Halleluja. Das ist alles. Das ist alles. Mehr von Jesus. Und die Sünde Israels war, die Israeliten waren keine großen Götzendiener oder was weiß ich, böse Menschen. Die Juden waren das nicht. Ihre Sünde war, sie haben Jesus abgelehnt. Das ist ihre Sünde, bis heute. Sie haben Jesus abgelehnt, sie haben ihn gekreuzigt. Das hat aber der Kaiphas sich wahrscheinlich im Testament festgemacht. Bitte die Kreuzesnägel, bringt, legt mir den Sarg hinein. Verstehst? Und sein Blut kommt auf uns und unsere Kinder. Und ich wurde, oder diese Veronika, die Frau von Pilatus, der sagt, ich bin so heute Nacht gequält worden im Traum mit diesem Mann, den du heute verurteilst, diesen Jesus, hat mit diesem Mann nichts zu schaffen. Es ging um Jesus. Es geht um Jesus. Und wer Jesus ablehnt, der wird in der Ewigkeit leiden, der wird nicht zurechtkommen, der verfehlt das Ziel. Hier sehen wir, was für Gott wichtig ist und für Gott wichtig war, sein Sohn, um seines Sohnes Willen. Er nahm alles auf sich. Und die ganzen Propheten der Bibel, sie haben auf Jesus geweissagt, jeder einzelne Prophet von einer anderen Warte. Und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben, hat sogar einer dieser Propheten Jahrhunderte vorher gehabt. In der ganzen Geschichte geht es nur um Jesus. Jesus war der Sohn Gottes, nicht irgendjemand oder irgendwer. Er war der Sohn Gottes. Und er konnte seinen Stammbaum, seine Herkunft in Matthäus 1, Vers 1 bis 18, kannst nachlesen, bis auf Adam zurückverfolgen, bis auf jeden Einzelnen. Jesus ist, der von Gott geweissagte, eigentlich eine sehr merkwürdige Person, passt eigentlich nirgendwo in der Geschichte. Du kannst über alle reden, Alexander der Große, Napoleon, Hitler, Matthäus, verstehst, da werden die Menschen gar nicht böse und ärgerlich, aber sag was über Jesus. Jesus ist ein Fremdwort. Warum? Der Name Jesus wurde sogar von Engeln angekündigt. Und du sollst ihn Jesus nennen. Und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Wir lesen weiter in der Bibel. So musste das Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Ihn annehmen. So wie die Sünde durch Adam in diese Welt kam, so kommt die Gnade und Gerechtigkeit und das ewige Leben durch Jesus. Du musst nur Jesus anschauen. Der Johannes schreibt in seinem Evangelium Kapitel 3, so wie Moses die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss Jesus auch erhöht werden für uns. Wir gucken ihn an und wir sind schon geheilt, befreit, erlöst. Das Gift der Schlange wirkt nicht mehr. Weißt du, der Blick, die Ausrichtung, das ist was das Wichtigste. Und alle unsere geistigen Vorgänge und alles, was in unserem Leben passiert, muss Jesus sein. Auch im geistlichen Leben. Früher stand das Kreuz für einen als Strafe, Schmach und Schande. Und jetzt ist das Kreuz ein Loch, Schlüsselloch zum Himmel. Ich sehe Jesus, meinen Retter, meinen Heiland. Dieses Symbol der Verdammung, der Verurteilung ist jetzt die Ursache meiner Erlösung geworden. Jesus. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Da musst du nicht groß Vater unser und Ave Maria und was weiß ich, Rosenkranz beten oder was weiß ich, irgendwelche Gebete. Nein, Jesus, Jesus, Jesus. Und du wirst merken, was da passiert. Wir sind da, dass wir Jesus annehmen. Wir sind da, dass wir Jesus verwirklichen in unserem Leben. Wir sind da, dass wir an Jesus glauben. Wir sind da, dass wir mit Jesus leben. So wie du mit deinem Partner verheiratet bist, dass du so mit Jesus gehst, obwohl dein Partner vielleicht in Amerika ist. Aber du bist mit ihm verbunden. Du denkst an ihn. Als ich in Russland war, habe ich meiner Frau gesagt, wir gucken diesen Polarstern mal abends und ich gucke dort, oder in Indien, ich gucke diesen Stern an und du diesen Stern an und dann sind wir miteinander verbunden. Im Geist. Diese ganze Verbindung ist eine geistliche Sache. Ist nichts etwas Abstraktes, Komisches, Merkwürdiges. Gedanken. Funkverbindung. Gott hat uns mit allem gesegnet und ausgestattet und beschenkt, was wir brauchen, aber erst nach der Entscheidung für Jesus. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wir müssen alle sterben, wir müssen alle von dieser Welt gehen, wir müssen alles mal aufgeben, damit wir endlich mal zu Jesus kommen. Da muss weg, alles Unnötige muss weg. Wie bei Michelangelo. Und wir müssen den Sohn Gottes annehmen. Ich denke nur an Saul von Tarsus. Wie ist ihm passiert? Er wurde, alle verfolgt und hat keine Leute mehr in Jerusalem gehabt, die er verhaften könnte. Jetzt Damaskus, dort ist der Bruder Ananias. Den frommen Bruder, den will ich auch noch ins Gefängnis bringen. Und er jagt den und kommt nach Damaskus mit Haftbefehlen. Und da stellt sich ihm Jesus in den Weg. Und Gott sei Dank, dass uns Jesus sich in den Weg stellt, dass er unsere Wege kreuzt. Und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er bekehrt sich. Und was, weißt du, wie seine Bekehrung war, so radikal? Weißt du, es ging durch Mark und Bein, zuerst ist er blind geworden. Und da fängt der gute Mann zu beten. Und so, es geht auch uns nicht anders. Wir müssen zuerst mal alles loslassen, alles muss uns genommen werden. Wir müssen manchmal ganz am Ende mit unserem Latein kommen. Was muss ich tun, Herr Jesus? Und der Herr Jesus sagt ihm nicht, was er tun muss. Er sagt nur, geh in die Stadt, geh in die Gemeinde, geh in den Gottesdienst. Da wird man dir sagen. Und die Bekehrung des Saulus ist der letzte Versuch Gottes, den Menschen auf den rechten Weg zu bringen. Und genauso wird es mit Israel eines Tages sein. Und so genauso geht es auch mit uns. Der letzte Versuch Gottes. Dass wir sagen, oh Gott, was ist mit mir los? Wo soll ich hin? Die letzte Entscheidungsmöglichkeit. Und Gott gibt uns immer wieder eine Entscheidungsmöglichkeit. Und ich sage für viele Leute, und das muss ich auch predigen, damit die Leute informiert sind, du gehst in der Ewigkeit, du stirbst ohne Jesus. Viele Menschen sterben ohne Jesus. Und ich habe mir oft Gedanken gemacht und mache mir immer wieder, wenn ich so Beerdigung halte und die Menschen ohne Jesus gestorben sind, als Heiden, Gottlose, Atheisten. Und ich habe schon viele Atheisten beerdigt. Was ist mit ihnen? Im Totenreich gibt Gott noch die letzte Chance. Die letzte Chance. Jesus stieg hinab an die untersten Örter der Unterwelt und hat das Gefängnis gefangen genommen. Und dort gibt es eine einzige Rettung. Und meine Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und plötzlich kommt Jesus in die Hölle, in die Unterwelt. Hölle ist nicht, also Hölle gibt es als solches nicht in der Bibel, aber diese Unterwelt, da kommt Jesus und sagt, schaut her, ich bin's, der für euch gestorben ist. Schaut meine Seite, dann knöpft er auf, ich bin es. Wer gerettet werden möchte, wer will's? Und nur die Hand strecken, verstehst du? Und so kann ich mir vorstellen, und so steht es in der Bibel, Petrus schreibt es, lies mal beim Petrus. Und er stieg hinab und hat das ganze Gefängnis gefangen genommen. Und die, die verstockt waren, die nicht wollten mit diesem Jesus, wollen wir nichts zu tun haben. Der nimmt die Kreuzesnägel mit in den Sarg, wie Kaiphas. Der geht verloren, der ist beim Teufel. Der Antichrist und der falsche Prophet. Für die ist die Hölle gemacht. Aber nicht für dich und mich. Gott hat die Hölle nicht für den Menschen geschaffen. Aber denk nicht, wenn du dann diese Gnade erlebst, verstehst, wie ein Brand aus dem Feuer gerettet wirst, dass du eine Krone tragen wirst. In meiner Bibel, Johannes sieht diese große Menge und dann weinte und sagte, Engel, wo kommen diese her? Und dann sagt der Engel, Junge, die kommen aus der großen Trübsal. Sie kommen aus der großen Trübsal und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Und sie werden eine Palme in der Hand haben und keine Hitze wird sie mehr treffen und so weiter. Das ist ihre Berufung. Und das wünsche ich niemand, dass du da unter fernen Liefen da irgendwo mit der Palme wedelst. Ich wünsche, dass du mit Christus auf dem Thron sitzt und regierst. Das ist unsere Berufung. Dazu sind wir bestimmt. Und nicht nur mit den Palmenblättern irgendwo winken. Das ist die, die die Gnade verpasst haben. Der Zug ist abgefahren. Gott will, dass wir das Gnadenangebot annehmen. Gott will nicht, dass jemand verloren geht, steht in meiner Bibel, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Erkenntnis der Wahrheit ist, Jesus ist der Herr. Und da heißt es in meiner Bibel, und alle Knie müssen sich beugen vor dem Herrn Jesus Christus. Hör mal, im Himmel, auf Erden und unter der Erde, im Totenreich. Und wenn die sagen, Jesus, die werden gerettet. Viele glauben das nicht. Viele denken, das weiß ich, das ist katholisch. Nein, die katholische Kirche glaubt nur an Fegefeuer. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und wir werden alle auferstehen, so wie wir alle sterben, so wie wir alle auferstehen. Und die Gnade ist, dass sie Jesus sehen werden. Und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Gott zwingt niemand. Er gibt jedem Menschen eine Chance. Und wenn die eine verpasst ist, gibt er noch die zweite Chance. Das ist im Jenseits zu spät. Deshalb schreien so viele und werden nervös, weil sie in der Ewigkeit gehen, unvorbereitet. Und deshalb, hör Gottes Wort, lass dich vorbereiten auf die Ewigkeit. Das, was Adam vermasselt hat, kannst du durch Jesus wiederbekommen. Jesus will es wiedergutmachen. Und das ist diese große Wiedergutmachung. Weißt du, viele Christen denken, wenn ich jetzt Christ werde, wird es alles gut in meinem Leben. Ich habe eines festgestellt, es wird nicht alles gut. Manches wird gut, manches auch nicht. Manches muss gar nicht mehr gut werden, kann auch gar nicht mehr gut werden. Aber er wird alles wieder gut machen. Das, was der Teufel gefressen hat, was er bei uns zerstört hat, das ist diese Wiederherstellung. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn ist eine große Wahrheit. Da steckt so viel Dynamit und so viel Sprengstoff drin. Und als der Verlorene nach Hause kommt, was sagt der Vati? Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Der war abgeschrieben. Der war bei den Schweinen. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Lass uns feiern, freuen und fröhlich sein. Das ist Gnade. Weißt du, der Vater im Himmel hat eine Tür für dich noch offen. Der wartet auf dich. Auf jeden Menschen, den er geschaffen hat. Jeder, der von Gott gewollt ist. Und du bist nach dem Willen Gottes. Gott hat dich gewollt, hat dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst ihm und nicht dem Teufel. Warte mal ab, ich muss dir nachher noch was sagen. Du gehörst nicht dem Teufel, du bist in seine Hände gezeichnet. In diese Nägelmale bist gezeichnet. Er starb für die ganze Welt. Wie heißt es in meiner Bibel? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab für alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Du siehst, er ist der Schlüssel zur Seligkeit. Er ist der Schlüssel zur Wiedergutmachung. Er ist, du kannst zu ihm zurückkommen, die an ihn glauben, auch in der Hölle, im Totenreich. Also Hölle, das Wort ist nur, ich sage das nur Hölle, weil für mich gibt es keine Hölle. In der Gottesferne, im Jenseits. Du musst nur an Jesus glauben und du wirst dort gerettet werden. Römer Kapitel 5, da komme ich an diese Geschichte mit dem Adam, ersten Adam und zweiten Adam. Wir stammen von, als Menschen alle von dem ersten Adam, aber wir können jetzt den zweiten Adam in uns erleben, dass Christus in uns gestaltet wird. Der Tod herrscht von Adam an über alle, die gesündigt haben. Und wir haben alle gesündigt. Da ist keiner da, der Gutes tut. Selbst wenn sie nicht gesündigt haben, so haben sie doch das Gesetz übertreten. Auch der liebe Moses, der das Gesetz hier zur Erde gebracht hat. Vorher gab es ja gar kein Gesetz. Adam hat kein Gesetz gehabt. Abraham hat auch kein Gesetz gehabt. Aber doch das Gesetz, die übertreten haben. Adam ist hier nur ein Bild für uns, der kommen sollte. Dieser Jesus Christus, der andere Adam. Adam war ein Versager. Römer Kapitel 5, Vers 19. Durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Alle miteinander, ob sie leben oder tot sind. Spielt keine Rolle. Weil sie Jesus abgelehnt haben oder Jesus nicht angenommen haben. Und jetzt werden sie gerettet, weil sie Jesus angenommen haben. Sie werden gerecht gemacht. So, als wenn sie nie gesündigt hätten. Durch Jesus Christus. Das ist der Schlüssel. Römer 5, Vers 16. Was Gott uns durch Jesus geschenkt hat, kann man nicht auf eine Stufe stellen, was die Folge von Adam ist. Oder war, was folgte, dass sie alle sterben. Nein, sie werden jetzt alle gerettet. Wenn du Jesus annimmst, den Namen Jesus buchstabieren kannst, wirst du gerettet. Gottes Urteile beanspruchen wegen einer Sünde Adams die Verdammnis. Das war Gottes Urteilsspruch. Weg, Adam, geh aus dem Paradies, mit seiner Eva nimm sie mit. Schlange, du sollst auf den Bauch kriechen. Doch was uns jetzt Jesus getan hat, das brachte trotz unzähliger Sünden, die wir in unserem Leben manchmal haben, den Freispruch, was Jesus uns gebracht hat. Du bist frei. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Gebet vom Kreuz erlöst uns. Hast du gewusst, was du tust, als du gesündigt hast? Du hast ja erst hinterher gemerkt, Mensch, ich habe was falsch gemacht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch als sie Jesus ablehnen, auch die Juden werden gerettet. Ganz einfach. Die haben nicht gewusst, das war der Sohn Gottes. Erst hinterher haben sie gesagt, das muss der Sohn Gottes gewesen sein. Oder der römische Hauptmann sagt, das war wirklich der Sohn Gottes. Aber vorher haben sie gar nicht gemerkt, wenn sie da am Kreuz hängen. Ich lese nochmals hier, was Paulus schreibt in Römer 5. Aber es verhält sich nicht so mit der Gnadengabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, so Lutherdeutsch natürlich, und wie viel mehr wird die Gnade Gottes und die Gabe den vielen überreich zuteil werden in der Gnade durch Jesus Christus. Du bist beschenkt. Das hast du gar nicht verdient. Du hast alles vermasselt. Schau doch den Bub, der nach Hause kam, dieser verlorene Sohn, der hat alles vermasselt. Alles verplempert, verludert, verlebt. Und jetzt kriegt alles. Schönes Kleid, einen schönen Ring, den Mastochsen noch dazu. Wie durch einen viele beraubt, betrogen und vertrieben wurden, so werden durch den einen, Jesus Christus, alle wieder zu Gott gebracht. So werden auch alle durch den einen Jesus gerettet, erleuchtet, sehend, werden beschenkt. Papa, das habe ich nicht verdient. Ich habe dein ganzes Vermögen vermasselt, versaut, verdorben, verfressen, verhurt, verbockt. Ja, wir sind jetzt mit Gott versöhnt. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Wie alles, was du im Himmel, im Jenseits bekommen wirst, wenn du hier jetzt Jesus akzeptierst und nach Hause kommst, bevor es zu spät ist. Bevor du erst im Jenseits vielleicht noch deinen Finger strecken kannst. Verlass dich nicht auf die Ewigkeit, verlass dich jetzt auf die Zeit der Gnade und kauf die Zeit der Gnade aus. Ja, ich kann noch selig werden, auch wenn es durch eine Hintertür. Nein, das ist eine Hintertür. Aber du hast jetzt die Garantie, du kannst jetzt genau wissen, ich werde kein Fremdling dort sein, denn der Heiland ist ja mein, schon hier auf Erden. So, wir verdanken Jesus. Wir müssen nicht in der Wüste umherirren und nach dem Weg suchen und sagen, wie geht's jetzt weiter? Wir brauchen nicht mehr vor dem Königspalast stehen und um Einlass bitten. Nein, ich kann jetzt den Sohn anrufen und der Sohn bringt mich direkt zum Vater, Jesus Christus. Wir haben keine Angst mehr vor den Brandpfeilen des Teufels, denn wir haben dieses sprudelnde Wasser in uns entdeckt. Christus löscht alle Brandpfeile des Teufels, alle listigen Angriffe, alles, was unser Leben kaputt machen möchte, uns zerstören möchte, das löscht er alles aus. Wo ist die Macht? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ihm verdanken wir, dass wir nicht mehr verwitwet und verwaist in dieser Welt sind, ihm verdanken wir, dass wir einen Freund im Himmel haben, Jesus Christus. Du kennst diesen Namen. Weißt du, es ist toll, wenn du nach Amerika oder Indien oder irgendwo in ein fremdes, weites Land gehst und du kennst dort jemand, der holt dich vom Flughafen ab. Verstehst du, der empfängt dich. Und es ist so was Schönes, in ein fremdes Land hinzukommen und du wirst empfangen. Und so ist Jesus, der wartet auf dich. Er ist der Partner, der Vater, der auf dich wartet. Und wir haben keine Angst mehr vor diesen Raubtieren, die oben uns sich rumschleichen und unser Leben bedrohen. Wir haben den guten Hirten gefunden. Ich habe in meinem Facebook ein schönes Bild von irgendwo, von meiner Landschaft da, wo wir waren. Lüneburger Heide. Aus der Lüneburger Heide. Da grasen die Schafe ganz frei und ohne Hirten. Verstehst du, die grasen ganz frei. Und als ich mal dort war, und die Hirten und die Schafe haben keine Angst vor den Wölfen oder Biester oder was weiß ich. Nein, die haben keine Angst. Die wussten, der Hirte ist in seinem Hirtenhaus und Wagen und schläft. Aber die wussten, der Hirte ist da. Und Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Auch wenn der Herr jetzt schläft, gerade im Augenblick, und Pause und nichts tut. Aber wir wissen, der Hirte ist da. Wenn was wird, sobald ein Geschrei entsteht, springt er schnell aus dem Wagen raus und guckt. So ist der Hirte, unser Jesus Christus. Er steht uns zur Seite. Warum sind wir hier? Und ich darf hier noch was sagen. Wir haben noch einiges zu tun. Wir sind noch nicht fertig. Paulus sagt einmal, ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein, aber um euretwegen bin ich noch da. Ich muss noch ein bisschen was schreiben, ein bisschen was tun, ein bisschen noch was predigen und so weiter. Gott will durch uns noch unsere Umgebung beschenken, bereichern, beleben, inspirieren. Unsere Umgebung. Danke für das, dass Jesus in dein Leben gekommen ist. Und danke Gott auch noch dafür, dass er noch nicht gekommen ist. Wir haben Maranatha gesungen. Ich bin eigentlich dankbar, dass Jesus noch nicht gekommen ist. Stell dir mal vor, Jesus wäre vor 30 Jahren gekommen. Ich wäre gar nicht nach Berlin gekommen. Du wärst vielleicht gar nicht mal gläubig geworden und nicht zum Glauben gekommen. So. Danke für das, was du von Jesus jetzt bekommen hast und nur nicht über das, was in deinem Leben ja noch ungenutzt ist, was gar nicht so richtig funktioniert und gar nicht richtig läuft. Und ich habe eines festgestellt, erst wenn du anfängst zu danken, Gott zu loben, Vater, ich danke dir für den Bruder, ich danke für die Schwester, ich danke, dass sie für mich beten, dass sie uns unterstützen und ich danke allen den Leuten, die uns auch hier unterstützen mit ihren Zehnten und Opfern und Gaben und Gebeten. Weißt du, danken. Und wenn du dankst, zementierst du die Gaben Gottes. Wenn du dankst, zementierst du die Gaben Gottes. Das bleibt dir in der Ewigkeit erhalten. Und wofür andere Menschen danken. Gott, ich danke dir für Pastor. Ich danke dir für den Bruder, für die Schwester, was sie getan hat. Das ist in der Ewigkeit für dich gut geschrieben. In deinem Sparbuch oder wo auch immer. Es wird quittiert, wird erhalten. So, wo Menschen anfangen zu danken. Wir sollen einfach Gutes tun und sie werden Gott loben und preisen. Und zwar so, dass sie Gott loben und preisen. Dass wir sagen, mir muss nicht danken, danke Gott dafür. So viele Leute möchten, dass man ihnen groß dankt. Ach, lieber Bruder, liebe Schwester, was du da tust, wie du dich abmühst, wie du dich ablagst. Nein, preise, die sollen Gott preisen. Du solltest das Dankeschön abbeißen und sagen, nee, mir musst du nicht danken. Ich tue das nur, weil ich verpflichtet bin, weil ich Gott liebe. Ich mache das aus Liebe für Gott. So, jetzt wenn du dankst, geht dein Besitz an Gott über, wird in der Ewigkeit zementiert und ist ein Teil für dich dort im Jenseits. Denn unser Wandel ist ja im Himmel, nicht hier. Im Himmel, dort wird dir gut geschrieben. Israel war da nur für Jesus. Israel hat für mich heute keine Bedeutung. Es ist genauso wie Deutsche, wie Sorben, wie was weiß ich, irgendeine andere Nation. Israel ist hat keine Bedeutung für mich mehr nach der Bibel. Die Israels Zweck und Israels Berufung war, Jesus in die Welt zu bringen. Das war Israels Berufung. Keine andere Berufung. Denn aus Jerusalem wird das Wort ausgehen. Und jetzt, das Wort ist ausgegangen in die ganze Welt. Bis nach Berlin ist es gekommen. Gott sei Dank. Jetzt hat Israel keine Bedeutung mehr. Israel muss jetzt auch Jesus annehmen. Der Jude muss sich genauso bekehren wie du und ich. Es gibt keinen extra Weg für die Juden. Extra Gnade, was weiß ich. Das Gesetz ist vorbei. Jesus ist das Gesetzesende gewesen.
Jesus hat diesem Volk kein anderes Zeichen mehr gegeben als das Zeichen von Jona. Steht in der Bibel. Dieses Volk wird kein anderes Zeichen kriegen. Matthäus Kapitel 16, Vers 4. Für Jesus waren die Juden anschließend ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Sie fordern ein Zeichen von mir. Aber diesem Volk wird kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging davon. Das heißt was. Und es 3 Tage war er tot und dann stand er auf. Und alles, was dazwischen passierte, im Totenreich, Satan wurde gebunden, Satan wurde besiegt, Satan wurde jetzt eingesperrt. Da, wo er die Menschen bisher einsperrte, da wird er jetzt in diesen Knast kommen. Jetzt, er ging davon. So einfach. Und er ließ sie stehen und ging davon. Das ist Evangelium, Leute. Nicht irgendwie Israel-Fans zu sein. Gott segne sie. Aber ich halte nichts davon. Das bringt nichts. Jesus ist davon gegangen. Er ist weitergezogen. Der Auferstandene. Er kam nicht mehr zurück zu den Juden. Kam nicht mehr zurück zum Tempel. Als der Auferstandene oder zum hohen Priester Kaiphas. Was glaubst du, wie seine Seele das gut getan hätte? Kaiphas. Ich lebe noch. Guten Tag. Nein, er kam nicht. Auch nicht zu Pilatus. Auch nicht zum System. Auch nicht in diese Zivilisation zurück. Er kam nur zu seinen Jüngern. Denen ist er erschienen. Und wer an Jesus glaubt, der hat nur noch eine Obrigkeit über sein Leben. Das ist Gott. Eine Obrigkeit. Eine Majestät. Keinen Kaiser, keinen Papst, keinen Fürsten. Kein Pastor, der Herr ist mein Hirte. Er wird mich führen auf rechter Straße. Und Gottes Geist macht uns frei. Er fragt nie nach unseren Fähigkeiten, sondern hast du Raum für Jesus? Hast du Raum für Jesus? Er benötigt keine Kraft von uns, sondern der Herr Jesus, ganz besonders der Herr Jesus, sucht unsere Unfähigkeit, sucht unsere Schwäche, damit er uns erfüllen kann, damit er sich durch uns verwirklichen kann. Seine Forderung ist nicht voll von was weiß ich, von was werden von sich selber, wie die Hinduisten und Buddhisten suchen. Ich werde jetzt voll, ich werde jetzt erfüllt. Zuerst mal, ich werde leer und dann so weiter. Nein, diese ganze Erfüllungstheorien und Philosophien, die bringen nichts. Ich soll voll vom Heiligen Geist werden und voll von Jesus und voll von den göttlichen Wahrheiten und alles andere ganz vergessen. Und Gott sucht nur eines. Und wir sind dazu noch geschaffen. Wozu bin ich da? Um Früchte zu tragen. Jeder Pflanze, ob ein Weinstock oder ein Apfelbaum ist, oder egal was für Strauch es ist, jede Pflanze ist dazu geschaffen, um Frucht zu tragen. Und das ist auch unsere Berufung. Weißt du, wir haben einen Auftrag, Frucht zu bringen. Frucht des Geistes. Auf der einen Seite. Wann bringe ich Frucht? Und wie bringe ich Frucht? Ganz schnell. Wenn man selbst gebrochen ist, zerbrochen ist, demütig ist, selbst schwach ist, ich kann von mir aus nicht, ich muss nur am Weinstock sein und mich da festhalten. Nur eine Rebe sein. Und die Rebe kann nichts von sich selbst. Die Rebe lebt aus den Kräften, die aus der Wurzel herkommen, aus dem Wort Gottes, aus dem Saft. Ich bringe Frucht, wenn ich schwach bin, hoffnungslos bin, wenn ich ganz auf Gott geworfen bin und sage, Herr, mach du was aus mir. Deshalb sind wir da. Als Gefäße. Erst wenn wir uns ganz Gott überlassen, alles von Gott erwarten, alles aus seiner Hand nehmen und annehmen und sagen, danke Herr, es ist, du hast es mir gegeben. Und dann werden wir erst anfangen, Frucht zu tragen. Und wer in mir bleibt, sagt Jesus, der wird viel Frucht bringen. Auch wieder das in mir, in Jesus. Bleiben. Wir sollen das Instrument des Herrn sein. Nur das Instrument. Und er, der Heilige Geist und Jesus, sind diese Musiker. Die spielen zwei mit beiden Händen. Heiliger Geist und Jesus. Er ist der Künstler, der Meister, der aus unserem Leben was macht. Und ich muss nur geschmeidig sein. Nur einfach, ja, den Herrn spielen lassen. Auch wenn das Instrument alt und, ja, der Herr will unser Instrument stimmen. Und ein guter Künstler stimmt, bevor er spielt, sein Instrument. Und sie sollen nicht immer den Schwachen, einen Starken spielen. Sei das, was du bist, Herr. Spiel du auf meinen Saiten. Spiel du, mach du Musik in meinem Leben. Gib du den Ton an. Und wir sollten einfach nur tun in seinen Händen sein. Wieder beim Töpfer, einfach geschmeidig sein. Und deshalb knetet der Herr, arbeitet der Herr und boxt auch, und was er sonst alles noch macht, bis wir so richtig geschmeidig sind und verfügbar für den Herrn. Sein Leben in uns, das ist das wahre Leben. Und dann beginnt seine Macht, sich in unserem Leben zu manifestieren, zu materialisieren, hier auf Erden. Man hört auf, um sich selbst zu drehen. Man opfert Gott den Lob und Dank. Mutter Teresa in Kalkutta, dort, diese Frau hat unheimlich viel getan. Heute erzählen die Leute noch, mir hat gerade jemand auf der Seite geschrieben, weil ich so einen schönen Spruch davon der Mutter Teresa dort auf meiner Facebook-Seite habe. Mutter Teresa war ein Sadist. Für mich persönlich war sie kein Sadist. Sie ist hart geworden, glaub mir das, wenn du das alles siehst. Wir haben uns, die Leute, die dabei waren damals mit mir in Indien, wir waren in Kalkutta, da war der Lothar und der Timo, die kamen nach Hause, als wir in dieser Dying-Klinik waren und dann meine Mutter Teresa-Klinik, die haben mit mir nicht mehr gesprochen, die haben gesagt, was wir gesehen haben, das hat uns die Spucke und die Sprache verschlagen. So viel Liebe, weißt du, da putzen doch diese Diakonissinnen oder ja, diese Frauen dort, die putzen den Speichel und streicheln Sterbende. Und ich habe dort dann noch einen evangelischen Pfarrer aus Neukölln getroffen, der sagte zu Hause, da darf ich nur Nägel zählen und nur noch die Kirche erhalten und hier darf ich wirklich Menschen dienen. Und weißt du, wie sie den Menschen gedient haben? Da peppeln sie den hoch, 3 Wochen später ist er wieder da, verstehst du, lassen sie laufen. Weißt du, weil die Leute nicht gesund leben. Das gesunde Leben macht so viel aus, aber die lassen sich nicht entmutigen. Und wenn du das alles siehst, wirst du hart. Und genau das will ich auch sagen, wenn du die ganze Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit und Gleichgültigkeit und Geistlosigkeit siehst, wirst du hart. Ich bin hier die Woche am Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche spazieren gegangen und da sehe ich, da ist von der Arche, christliches Werk, da verteilen sie den armen Leuten Suppe, dort an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, unsere Essensausgabe. Aber zuerst müssen sie horchen, was der Leiter dort sagt. Und der hat gesagt, ihr seid Schweine, Mann, hat er die runtergeputzt, ihr seid Schweine, benimmt euch unmöglich hier, ihr schmeißt alles hin, wir müssen euer Dreck dann aufsammeln. Und wir geben euch das Essen schon umsonst und kostenlos, aber ihr müsst wenigstens den Platz sauber halten. Mann, hat er gestimmt. Ich bin gleich weitergegangen. Und da habe ich zuerst gedacht, Mann, das hört sich gar nicht so christlich an. Aber ich habe nachher nachgedacht, was da los ist. Weißt du, die Leute, die benehmen sich wirklich wie die Schweine, schmeißen alles hin und dann, ja, die lieben Christen passen, machen schon weg. Die werden hart. Ich habe gedacht, Mensch, der ist richtig hart, der Kerl. Ihr werft alles weg und wir bekommen den Ärger und wir müssen euer Dreck aufräumen. Ihr macht es nicht sauber. Also, ihr kriegt nur das Essen, wenn ihr euch anständig benehmt. Und viele Christen wissen, und viele Menschen heutzutage sind asozial und sie wissen nicht, wie man sich benehmen muss. Und da wird man so hart. Das ist nichts Besonderes. Gott will uns zivilisieren und sozialisieren. Verstehst du? Das will Gott. Dass wir in diese Welt hineinpassen, das ist der Sinn und Zweck des Herrn. Dass wir edel werden, dass wir anständig werden, dass wir rücksichtsvoll werden. Dass wir mit unseren Mitmenschen richtig umgehen und uns nicht wie Schweine benehmen. Gott will, dass wir von den Schweinetrock wegkommen, wie der verlorene Sohn, und nach Hause kommen und anfangen sogar anderen zu dienen. Und dann hat er noch gesagt, und wenn ihr seht, dass einer wegwirft, sagt ihm und hebt es auf, lasst es nicht liegen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Habe ich gedacht, der gibt es. Und manchmal muss man so hart sein. Und deshalb verstehe ich Mutter Teresa, warum wir geschaffen sind. Warum wir nicht dieser Welt reinpassen, um des lieben Friedens willen. Verstehst du? Nee. Wir müssen manchmal konsequent sein. Und wir müssen manchmal den Leuten Tacheles sagen, wo es lang geht. Weißt du? Nicht nur irgendwie geistlich, alles geistlich, liebevoll. Nein. Und deshalb wundert euch nicht, auch der Heiland. Er sagt, ich bin nicht gekommen, euch, was weiß ich, was Sanftes, Friedliches zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Zu kämpfen. Also Gott will, dass wir Frucht bringen, dass wir anständig sind, auch als Christen. Damit ihr wisst, wie man sich im Haus Gottes benehmt, schreibt der Apostel Paulus an die Korinther, verstehst du? Das war ein wilder Haufe, Charismatiker, voll Heiligen Geistes, babbeln in Zungen, was weiß ich, was sie alles machen. Aber Dinge passieren bei denen, wovon nicht mal die Welt weiß. Das ist schlimm, was dort passiert ist. In unserem Leben, weißt du, nicht das Fleisch muss herrschen, sondern der Geist. Nicht das Fleisch. Wir müssen das natürliche Wesen Stück für Stück ablegen, unser Ego. Und das muss weg, damit wir in den Himmel aufsteigen können. Neugläubige und Neubekehrte müssen genau wissen, nach ihrer Bekehrung, da fängt unser Kampf an. Da muss alles, nichts passende, alles, was unnötig ist, weg, wie beim Michelangelo. Da muss was weg, da muss was weg. Wer hier keine klare Einsicht in die Pläne Gottes hat, der wird nichts schaffen. Der wird Versuchungen, Anfechtungen haben, aber kein Siegesleben. Gott will, dass diese Dinge, die nicht in unser Leben hineingehören, die aus dem Schweinestall kommen. Und wie die dann standen mit ihrem Teller, verstehst du? Die haben, der sagt, ihr kriegt nicht vorher, bevor ich euch das nicht alles gesagt habe. Nur dann werden wir Überwinder. Nur dann werden wir Dings. Und nein, da war noch einer, der schimpfte und so. Also da lasse ich mich nicht erpressen. Verstehst du? Dann geht er weg. Dann kriegt er keine Suppe. Aber das so sind viele Leute. Die denken, man erpresst sie. Nein, erst wenn Gott einem näher gekommen ist, da wird aus diesen ganzen irdischen Sachen, man wird ein geistlicher Mensch. Da wird man reif. Da beginnt man, ja, nach ganz anderer Realität zu leben, nach dem inneren Zeugnis, nach dem Heiligen Geist. Also, was würde Jesus tun in dieser Situation? Verstehst du? Überleg einmal. Wenn du einmal so weit bist, in dieser Position mit Christus mal herrschen darfst und kannst, und wir werden ja hier ausgebildet für die Herrschaft im Himmel, denn wir sollen nach der Bibel mit Christus regieren. Und wenn wir über unsere eigene Füße stolpern, mit uns selbst nicht klarkommen, da brauchst du nicht anfangen, Gott zu bitten, Herr, gib mir Autorität und Vollmacht. Denn eines Tages werden wir sogar über die Engel herrschen. Du musst vorstellen. Und jetzt kannst du nicht mal über dich selbst beherrschen oder dich selbst beherrschen. Wir haben einen großen Auftrag. Das ist Gottes Plan mit unserem Leben. Und wir sollen jetzt anfangen, dass wir den Willen Gottes einüben, eintrainieren, damit jeder Einzelne schon ein Prinz ist. Wenn man so die Tage habe ich irgendwo gesehen, so Ankündigungen im Fernsehen über diese Prinzen und Könige, wie die dann aufgezogen werden, versteht? Die wissen jetzt schon, wie die Prinzessinnen und die Prinzen sich benehmen. Dann stehen sie und salutieren. Versteht? Und die müssen ihre Persönlichkeit abgeben. Die Prinzen, wenn die jetzt einen König oder eine Prinzessin heiraten oder, ja, die müssen ihren ganzen Stand aufgeben. Die dürfen nicht mehr ihr Zivilleben leben. Weg von dieser Zivilisation. Wir sind erlöst. Wir zeigen, wie wir uns verhalten als Könige. Wir zeigen, demonstrieren, versagen wir immer noch. Auch Könige sind Menschen. Aber, und Prinzen. Aber wir versuchen, uns selbst zu beherrschen. Uns selbst zu kontrollieren. Unsere Worte zu mäßigen. Die bösen Geister, die uns immer wieder so kitzeln und jucken und reiben und so weiter. Dass wir sie dämpfen und sie nicht füttern. Weißt du, wir füttern oft den Teufel und den merken gar nicht. Weißt du, da sagt jemand ein böses Wort, du sagst zurück, Ping-Pong. Und da sind wir schon dabei. Und es wird immer schlimmer. Wir sollen nicht Öl ins Feuer gießen, sondern Wasser und das Feuer löschen. Dazu sind wir da. Unsere Bestimmung. Wir sollen die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, so steht in der Bibel, sagt Jesus. Und ihr sollt meine Zeugen sein. Zeugen. Du sollst Jesus bezeugen, dass die Leute an dir durch den Heiligen Geist Jesus sehen. Aber dazu musst du sterben. Das muss weg und das muss weg und das muss weg. Alles Unnötige. Matthäus 12, Vers 24. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit es reiche Frucht trägt. Wir sind geschaffen genau für das Paradoxe, für das Gegenteil. Ich muss sterben, damit ich lebe. Damit Christus in mir lebt. Und wer an seinem Leben hängt, heißt es weiter hier, wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren in das ewige Leben. Ach, das ist nicht so wichtig. Komm, reg dich nicht auf über dieses Ding. Verstehst du? Und wir regen uns so viel auf. Hör doch auf, aufzuregen. Egal was es ist. Über deinen Bruder, deine Schwester, die Gemeinde, die Gesellschaft, über die ganzen Vorfälle, was da in der Welt passiert. Reg dich nicht so auf. Der wird sein Leben bewahren. Wenn einer mir dienen will, sagt der Herr Jesus, der folge mir nach. Und wo ich bin, dort soll auch mein Diener sein. Und wo war Jesus? Was war seine Endstation? Das Kreuz. Das Kreuz. Sein Weg war Erniedrigung, Einsamkeit, Verachtung, Verlassenheit. Und wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Weißt du, die meisten möchten im Himmel sein. Das gibt's nicht. Das dauert noch ein bisschen. Noch ein paar Meilen. Wir sollen dran denken, wo er war. Jesus weiß, wo unsere Probleme liegen. Nämlich in uns selbst. Unsere Probleme liegen in uns selbst. Warum reagieren wir so allergisch, wenn jemand auf uns mit dem Finger zeigt, uns nicht grüßt oder uns was Negatives sagt oder verletzt? Warum reagieren wir so allergisch? Warum? Weil wir noch nicht gestorben sind. Einen Toten kannst du kitzeln, kannst mit Benzin übergießen, kannst was weiß ich. Mit einem Toten kannst du machen, was du willst. Ohrfeige geben, dem macht nichts mehr aus. Weißt du, aber wir sind noch nicht gestorben, Brüder. Und wir sind da, um zu sterben. Tut mir leid zu sagen, der allmächtige Gott hat den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, für jeden Einzelnen. Warum macht uns so viel aus, wenn wir allein sind, Einsamkeit durchmachen oder unverstanden werden? Weil wir noch nicht gestorben sind. Weil, warum reagieren wir so komisch, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden? Weil mein dickes, fettes Ich mir so leid tut, verstehst du? Mich haben sie verletzt, mich haben sie bestohlen, mich haben sie belogen, mich haben sie ausgenützt. Deshalb hat Jesus eine Radikalkur für uns alle verordnet. Stirb, du altes, dicke, fette Ich. Stirb, du Weizenkorn. Du allein hinderst, dich selbst mit Gott Gemeinschaft zu haben. Du selbst machst dir Probleme. Und raubst dir den Schlaf. Du drehst dich immer nur um dich selbst. Und nimmst dich selbst so wichtig. Komm, das muss weg und das muss weg. Lass los. Dieses dicke, fette Ich ist nie zufrieden. Je mehr er will, je mehr er hat, nie schweigen seine Wünsche still. Das ist dieses fette Ich. Ich. Weißt du, immer nur meckern. Immer nur für sich selbst kämpfen, immer nur um sich selbst drehen. Lass alles anders stehen, du wirst merken, du wirst viel freier und glücklicher, wenn das, was du nicht mehr brauchst, liegen lässt. Weißt du, er will alles Mögliche nur nicht dienen, dieses alte Ich. Nicht gehorsam sein, nicht demütig sein, sich nicht entschuldigen. Ja, soll ich mich immer entschuldigen? Warum strecken die nicht die Hand raus? Wir sollen zuerst sein. Das ist, was die Bibel sagt. Trachtet nach dem Reich Gottes als erstes. Nein, die müssen kommen. Also, nur dieses Ich ist immer nicht schuld. Weißt du, wir müssen lernen, dieses Ich durchstreichen. Mein Ego. Und darum muss ich jeden Morgen neu aufstehen und wieder zum Kreuz aufblicken. Immer wieder, oh Herr, dort müsste ich hängen eigentlich. Sind wir bereit, das Leben zu lassen und etwas Neues und ein neues Leben in uns werden zu lassen? Können wir sagen, so wie Jeremia gesagt hat, Herr, du hast mich überredet und du hast mich überredet, dass ich kann nicht anders, ich muss jetzt, verstehst du, du hast mich überredet. Der moderne Mensch, der ist noch nicht von Gott so überredet, ich mache, was du mir sagst, ich tue das, ich gehe, Herr, ja, du hast mich überredet. Wozu sind wir da? Gott hat den Menschen in diese Welt hineingesetzt, in seinem Kiez, in seine Umgebung. Und jetzt musst du das Beste daraus machen. Und meistens hat er immer einen Menschen vor dir gesetzt. So wie vom Jakob den Esau. Der war zuerst. Ein paar Minuten. Kann man nichts machen. Verstehst? Ehe sie geboren wurden, im Mutterleib schon, hat er den Esau dem vor die Nase gesetzt. Der hat den Fersen gehalten. Er wollte zuerst sein und nicht rauslassen. Aber Gott hat immer wieder jemand vor dir gesetzt, damit du lernst. Oh Gott, hilf mir in meiner Schwachheit. Und dass wir nicht mehr versuchen, uns selbst den Segen zu ergattern, alles dran zu setzen, ich will gesegnet werden und dann uns von der lieben Rebekka, von unserer Mutter, von unserem Vater noch irgendwie hetzen lassen. Guck mal, Isaac will jetzt den Esau segnen, aber du bist ja verheißen. Du bist ja der Erbe, du bist der Segensträger. Wir müssen Gott nicht nachhelfen, dazu sind wir nicht geschaffen. Erlaube Gott. Weißt du, wir sind auf dieser Welt nicht durch Zufall hier, sondern damit wir den Plan Gottes erfüllen in unserem Leben. Und in Psalm 139 lese ich hier, deine Augen sehen mich, und da ich noch unbereitet und vorbereitet war in deinem im Mutterleibe, alle meine Tage waren in deinem Buch geschrieben, und auch die Tage, die noch werden sollen, oder vielleicht auch die Tage, die nicht geworden sind, weil jemand abgetrieben worden ist. Alle Tage, alles ist genau festgehalten. Und deshalb hat Jesus auch gesagt, wenn ich die Bibel aufmerksam lese, freut euch nicht, dass die Teufel euch untertan sind, als die Apostel nach Hause kamen und den erfolgreichen Dienst hinter sich hatten. Freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nicht geschrieben werden, sondern geschrieben sind. Und die Bibel sagt uns klipp und klar, wir sollen aufpassen, dass unser Name nicht aus dem Buch des Lebens gestrichen wird. Unser Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Da wird es vorgelesen, Matthäus, Johannes. Und dann marschiert er rein. Und die sind im Buch des Lebens geschrieben, noch bevor du geboren wirst oder geboren wurdest. Und bitte Gott, dass dein Name nicht aus dem Buch des Lebens gestrichen wird. Das ist ganz arg wichtig. Und nicht nur, dass die Geister untertan sind, dass du Zeichen und Wunder wirkst, dass du sogar Feuer vom Himmel holst. Vergiss das alles. Höre, dein Name steht im Buch des Lebens. Und in diesem Buch ist auch der Lauf der ganzen Weltgeschichte festgehalten. Daniel 10, Vers 21. So arbeitet Gott. Alle Tage sind gezählt. Und da betet jemand, oh Gott, streich mich nicht aus dem Buch des Lebens. Streich mich nicht aus dem Buch des Lebens. Man kann ein guter Christ sein, ohne viel von Theologie zu wissen und so weiter und seinen eigenen Weg gehen und dergleichen. Aber Gott ist es, der uns hält und sagt, hält er sich an meinen Weg? Geht er nach meinen Rechten und lebt er nach meinen Geboten? Was macht der Kerl? Weißt du, ist so wichtig. Streich mich nicht aus deinem Buch. Der Mensch soll Gottes Sachverwalter sein auf dieser Erde, Gottes Aufträge erfüllen, und Gott hat gute Gefäße und schlechte Gefäße. Je nachdem, mit was die Gefäße gefüllt werden. Es gibt auch schlechte Gefäße mit gutem Öl und Salböl und Creme gefüllt sein. Es gibt auch schlechte Gefäße, die auch mit guten Sachen gefüllt sind. Erfüllen wir den Auftrag Gottes? Hat Gott uns das gegeben, wozu wir beauftragt sind? Und Gott hat auch böse Menschen. Und ich danke Gott auch für böse Menschen. Auch die Bösen haben einen Auftrag von Gott. Die Unedlen, die Verfolger, die Bedränger, die einen versuchen und anfechten, auch die haben einen Auftrag, sonst wärst du gar nicht hier. Dieser Michelangelo, der das weghaut und das weghaut und das wegnimmt und das noch wegnimmt, verstehst du? Diese Steinmetze, die hauen da, diese Grobschmiede, die hämmern auf dein Leben drauf und du sagst, oh Gott, ich kann nicht mehr. Aber das ist da. Gott will uns zu Werkzeuge machen, zu seinem Lob. Und ich sag dir eines, du wirst einmal erstaunt sein, was Gott und wen Gott alles benutzt hat. Auch die komischen Kauze. Die hat er benutzt, um dich zu schleifen, dich zu polieren, zu Sandpapier, verstehst? Ja, Gott hat benutzt. Die Schöpfer. Und er gibt die Aufträge den Leuten, was der eine und der andere soll. Und jeder Mensch hat einen Auftrag von Gott für sein Leben. Und jetzt kommt es darauf hin, und mein Auftrag ist, sich selbst zu finden. Wozu bin ich da? Was wollte Gott von mir? Es ist so wichtig, dass du diese göttliche Offenbarung, diese Inspiration hast. Weißt du, Herr, erreiche ich diese Bestimmung? So viele Menschen fragen, wozu bin ich da? Und du solltest einfach aus dieser Materie, aus diesem Materialismus raus und zu dem werden, was Gott wollte. Ob jetzt ein Unkraut geworden bist, und ich habe eines festgestellt, Unkraut ist gesünder wie manches gute Kraut. Brennnessel, verstehst du? Und all diese ganzen Kräutlein in der Natur draußen, woraus wir Tee machen, ist alles Unkraut. Und Gott benutzt auch Unkraut, auch so ein Brennnessel, benutzt er, um damit vieles bei dir abgeführt wird. Verstehst du, der bereinigt wird und sauber gemacht wird. Auch so Brennnessel hat eine Funktion. Und aus der Erde kommt das alles raus. Brot, Frucht, was weiß ich. So bist du keine Fehlkonstruktion Gottes, sondern im Konzept Gottes, und Gott verwirklicht sich durch unser Leben. Und wir fragen uns, oh Gott, warum, wieso, weshalb? Ich frage nicht mehr, warum. Ich weiß einfach darum, deshalb. Gott hat mich hier am Leben gelassen, zur Verherrlichung seines Namens. Und wenn ich genug geglänzt habe und genug getan habe von dem, was der liebe Gott wollte, dann holt er mich heim. Da muss ich nicht ganz verzweifeln und sagen, jetzt, was ist mit mir gewesen? Wir sind zur Verherrlichung Gottes und nicht zu mehr und nicht zu weniger. Zur Verherrlichung Gottes durch unser Leben, damit wir Menschen sagen, dich hat der liebe Gott geschickt. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort kraftvoll ist. Dein Wort ist wie ein Hammer, das Felsen zerschmeißt. Herr, dein Wort ist aber so Salböl. Salböl, das unser Leben erquickt und unser Leben neu inspiriert und unser Leben neu belebt. Herr, ich danke dir für Jesus zuerst einmal. Oh, was wären wir ohne Jesus? Und ich danke dir für jeden Bruder, für jede Schwester. Herr, für jeden Menschen danke ich dir, denn jeder Mensch ist so ein kleines Zahnrädchen in deinem Universum und erfüllt deinen Zweck und erfüllt deinen Auftrag, ob wir es glauben oder nicht. Herr, du hast alle Menschen lieb und du willst, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich segne all die dein Wort jetzt hören und gehört haben. Herr Jesus, sei du mit ihnen. Amen. Amen.